einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich war jetzt ein bisschen unvorbereitet. Hört man mich? Hallo? So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich war ein bisschen unvorbereitet. Meine Tochter hatte gerade meine Bibel und die Stelle passte nicht mehr, die ich gerade vorlesen wollte. Deswegen war ich hier gerade am Blättern und musste die Stelle erneut suchen. Vor circa 2 Wochen saß ich hier im Gottesdienst. Wir haben folgendes Lied gesungen. Ich habe das gerade dran projiziert. Ja, man sieht es. Ich möchte mal, ich glaube, das ist der Refrain oder die erste Strophe, ich weiß es nicht genau, aber ich möchte es mal gerne vorlesen, denn genau das, was wir gesungen haben vor 2 Wochen, ist der Inhalt meiner Predigt heute. Und ich finde diesen Inhalt so gewichtig und sich einfach nochmal zu vergegenwärtigen, was ist mein Part hier in diesem Leben und was ist Gottes seine Aufgabe? Was ist Gottes Aufgabe, was ist meine Aufgabe? Was will ich mit meinem Leben tun? Ich lese mal vor. Vor deiner Majestät erzittern Tod und Teufel, das Joch ist zerbrochen, du hast dein Volk zum Leben befreit. Lamm Gottes, dir sei alle Herrlichkeit, dir will ich mich beugen, dir singen für immer. Amen. Gottes Aufgabe ist es, uns zu befreien. Gottes Part ist es, Gott hat sich dazu entschlossen, Gott ist aktiv geworden, meine Predigt wird nachher auch heißen, Gott handelt. Gott hat gehandelt, darum sitzen wir heute Morgen hier. Weil Gott uns gnädig ist, sitzen wir heute Morgen hier. Und meine Aufgabe ist es, mich zu beugen, Gott zu loben. Das haben wir heute gemacht mit Liedern, in Gebeten. Wir haben uns gegenseitig Zeugnis gegeben, dass wir Christen sind. Dass das unser Ein und Alles ist, das haben wir im Abendmahl bezeugt. Und ich finde diese Verse aus 1. Korinther 11 so schön. Damit bezeugen wir den Tod des Herrn. Wenn wir das Abendmahl einnehmen und ich nach links und rechts gucke, sehe ich Geschwister im Herrn, die das gerade bezeugen. Und ich finde das so schön. Ich wollte uns nur ein Vers vorlesen, den ich gerade gesucht habe. Der steht in Daniel, ist einer der großen Propheten. Da passiert genau das, was in dem Text, den ich heute mit euch vorlesen möchte, in Hesekiel, was da schlecht läuft. Also erstmal ein positives Beispiel und danach das negative Beispiel. Und wir können ja gucken, wo befinden wir uns. Bei meinem positiven Beispiel in Daniel, da geht es darum, Daniel in der Löwengrube, Daniel wird von Gott gerettet, Daniel steht zu Gott, er betet weiterhin, obwohl es verboten wurde. Und die Reaktion des Königs, die finde ich so beeindruckend. Da passiert genau das, was bei uns im Alltag heute vorkommen soll, was passieren soll, wenn nicht Christen unser Leben sehen. Ich lese mal vor, das steht in Daniel 6, Vers 27. Von mir ergeht der Befehl, also vom König, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königsreichs vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte, denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden. Und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Der König der damaligen Zeit, wo Daniel lebte, erhebt Gott. Obwohl er kein, Christ ist das falsche Wort, kein Gläubiger ist, in unserem Sinne, erhebt er Gott, er lobt Gott, weil er das Leben Daniels sieht. Weil Gott eingreift, weil Gott handelt, weil Gott sich als mächtig erweist. Und genau das möchte Gott auch von uns heute. Dass wir ein Leben leben, wo andere sich nach ausstrecken und sagen, oh, so wie der lebt, sein Gottvertrauen, das möchte ich haben. Ich hatte mal ein ganz interessantes Gespräch, das war auf so einer Party. Und ich habe mich ganz lange, so 1,5-2 Stunden mit einem angehenden Lehrer über den Glauben unterhalten. Und nach dem Gespräch meinte er zu mir, du Hans, ich möchte Christ werden. Ich möchte so glauben wie du, ich kann es aber nicht. Fand ich ganz beeindruckend. Menschen wollen das Richtige. Es wurde heute auch am Anfang gesagt, wir sind auf der Suche, wir gucken, was ist das Richtige, wir wollen das Richtige. Und Gott schenkt den Glauben dazu. Ich habe ihm nachher gesagt, du, ich werde für dich beten, dass Gott dir Glauben schenkt, dass du ein Ja dazu findest, dass Gott sich deiner erbarmt. Heute, also ich habe meine Predigt ja überschrieben mit dem Thema Gott handelt, jeder, der eine Bibel dabei hat, jetzt lohnt es sich, die Stelle aufzuschlagen, denn da werden wir ganz lange bleiben. Hesekiel 36, die Verse 19 bis 33. Ich werde erst so ein paar einleitende Gedanken sagen. in welchem Kontext der Hesekiel das Ganze aufschreibt. Und dann will ich auf diese Verse eingehen. Ich finde diese Verse sehr bemerkenswert, denn Gott tadelt eben das Volk und sagt aber auch, was werde ich tun? Was wird Gott tun? Und ich werde gleich mal einfach Stellen oder Zitate aus diesem Text rausgreifen. Das sind vielleicht 10, 15, wo immer steht, Gott handelt. Gott macht dieses, jenes und wir stehen daneben. Und das Interessante ist, Gott fragt uns nicht einmal. Gott fragt nicht mal, möchtet ihr, dass ich das tue? Nein, er tut es einfach. Finde ich sehr beeindruckend. Also, aber erstmal ganz kurz zum Kontext. Wenn ihr das nicht lesen könnt, ist gar nicht so wichtig. Es gibt 4 große Propheten im Alten Testament. Das sind Jesaja, Jeremia, Daniel und Hesekiel. Mir geht es heute um die Wirkungszeit von Hesekiel. Hesekiel fing 592 vor Christus an zu wirken, wurde da berufen. In anderen Quellen steht auch 593, aber ist gar nicht so wichtig jetzt. Wichtig ist nur, das geschah während der babylonischen Gefangenschaft. Also als das Volk verschleppt wurde, es gab ja mehrere Verschleppungen, in dieser Zeit wirkte Hesekiel und Hesekiel hatte 2 große Botschaften. Das machen wir gleich, ich hätte jetzt die 2 großen Botschaften. Er hatte 2 große Botschaften. In den Kapiteln 1 bis 32, Hesekiel hat ja 48 Kapitel, geht es eigentlich nur darum, Hesekiel warnt das Volk und sagt ihm, der Tempel, der steht zwar noch, aber Gott wird strafen. Weil ihr so lebt, wie ihr lebt, Gott wird euch strafen, der Tempel wird zerstört werden. Das zieht sich so durch die ersten 32 Kapitel oder eben auch in den ersten 7 Jahren, in denen Hesekiel wirkt. Also die ersten 7 Jahre, ein Drittel seiner Wirkungszeit ungefähr, geht es nur darum, Gott wird strafen, weil ihr gesündigt habt, Gott wird strafen. Der Tempel, das Heiligste, da wo Gott wohnt, das wird zerstört werden. Ich werde das vernichten, sagt Gott. Und dann, unser Text befindet sich ja im Kapitel 36, also im zweiten Abschnitt, also die Kapitel 33 bis 48, das ist die gute Nachricht, die gute Botschaft. Da geht es darum, Gott wird sein Volk wieder sammeln, Gott wird den Tempel wieder aufbauen lassen, Gott wird aktiv werden, Gott handelt, Gott hat eine frohe Botschaft für das Volk. Und genau in diesem Abschnitt, also unser Abschnitt ist eigentlich ein fröhlicher Abschnitt, werdet ihr hoffentlich merken. Also es geht in diesen 15 Jahren der Wirkungszeit von Hesekiel darum, Gott ist uns gnädig. Gott will das Gute für uns, Gott wird handeln, auch wenn wir ihn nicht bitten werden. Und er wird auch betonen, Gott betont, warum er handelt. Und dieses Warum ist in meinen Augen, denkt man, oh, sehr eigenartig, sehr komisch. Gott handelt, das werde ich gleich sagen. Finde ich aber sehr interessant, warum er handelt und warum er das mehrfach betont. Werden wir aber gleich drauf kommen, wenn wir den Text lesen werden. Was noch ganz interessant war, es gab ja Propheten, wenn man mal die Bibel durchgeht, die sind nicht anerkannt. Die mussten sich ständig profilieren und sagen, ja, ich bin ein Prophet Gottes. Bei Hesekiel war das nicht der Fall. Ich lese nur mal einen Vers vor, ich nehme mal Hesekiel 8, Vers 1. Alle 4 Verse sagen eigentlich das Gleiche aus. Hesekiel 8, Vers 1, da heißt es, und es geschah im 6. Jahr, im 6. Monat, am 5. des Monats, und jetzt worauf es ankommt, ich saß in meinem Haus und die Ältesten von Juda saßen vor mir und dort fiel die Hand des Herrn auf mich. Bedeutet, die Ältesten suchten den Rat von Hesekiel. Hesekiel ist anerkannt die ganze Zeit und das Volk sucht quasi die Stimme Gottes durch Hesekiel. Also Hesekiel war kein Prophet, der sich ständig profilieren musste und sagen musste, oh, ich habe das Wort Gottes, sondern sie kamen zu ihm, sie suchten seinen Rat auf. Aber das sagen alle 4 Verse eigentlich aus. So, Kapitel 36, Gott ist der Handelnde. Jetzt einfach so kurze Ausschnitte, einfach nur so kleine Zitate, wo eben steht, was Gott tut. Und die werden wir auch alle gleich wiederfinden, wenn wir diesen längeren Text lesen. Also Gott sagt, ich versprenge sie, eben das Volk, nicht um euretwillen handle ich, ich werde meinen Namen groß machen, ich erweise mich heilig, ich werde euch aus den Nationen holen, ich werde reines Wasser auf euch sprengen, ich werde euch reinigen, ich werde euch ein neues Herz geben, ich werde das steinerne Herz wegnehmen, ich werde meinen Geist in euer Innerstes legen oder geben, ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen haltet, ich werde euer Gott sein, ich werde euch befreien, ich werde das Getreide herbeirufen, ich werde die Frucht des Baumes vermehren, nicht um euretwillen tue ich es. Was ich so interessant finde, und das sind ja nicht viele Verse, die wir gleich lesen werden, und immer wieder ist Gott der Aktive. Gott ist derjenige, der handelt, und Gott ist nicht derjenige, der das Volk fragen wird. Und eben, darf ich euch helfen? Wollt ihr meine Hilfe? Nein, Gott handelt. Gott wendet sich dem Volk zu und sagt, ich werde euch helfen und ihr werdet mir dankbar sein. Gott handelt, Hesekiel 36, 19 bis 33. Ich freue mich auf diese Verse, ich freue mich auch auf die nächsten 15 Minuten ungefähr, in denen wir einfach in diese Verse hineinschauen können und einfach gucken, was tut mein heiliger Vater, damit es mir gut geht. Diese Verse können wir natürlich auch auf uns übertragen. Einfach diese Frage, was tut Gott? Und nachher natürlich die Frage ist, was soll ich tun? Wenn Gott das alles für mich getan hat, wenn Gott in meinem Leben eingegriffen hat, was ist mein Part? Was soll ich denn jetzt tun? Wie kann ich Gott Dankeschön sagen? Also jeder, der eine Bibel hat, darf gerne mitlesen. Und ich versprenge sie unter die Nation, und sie wurden in die Länder zerstreut, nach ihrem Weg und nach ihren Taten richte ich sie. So kamen sie zu den Nationen, aber wohin sie auch kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das Volk des Herrn sind diese, und aus seinem Land haben sie hinausziehen müssen. Das einfach so als Einstieg. Gott vertreibt sein eigenes Volk und die Schande fällt auf ihn selbst. Ich finde diesen letzten Vers sehr interessant. Das Volk des Herrn sind diese und aus seinem Land haben sie hinausziehen müssen. Die Schande fällt auf Gott, weil das Volk nicht so lebt, wie es leben sollte. Darum wurden sie eben vertrieben. Und jetzt das Entscheidende. Normalerweise würde ich ja denken, würde es meinem Kind schlecht gehen? Würde ich mir überlegen, wie kann ich meinem eigenen Sohn, meiner Tochter, wie kann ich ihm helfen oder ihr helfen? Was soll ich ihm tun, damit es ihr oder ihm besser geht? Dem Volk ging es schlecht. Was kann ich tun, um ihnen zu helfen? Hier ist es aber andersrum. Hier wird eher die Frage aufgeworfen, aus Gottes Perspektive, was tue ich, damit mein Name wieder geheiligt wird? Nicht in erster Linie, was kann ich tun, damit es dem Volk besser geht? Das Volk ist in dieser Sicht zweitrangig. Das heißt, es geht um Gott. Und ich lese weiter. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Was ich so spannend finde, ist, Gott ist auf seine Heiligkeit bedacht. Gott wird aktiv, wenn er nicht geehrt wird. Und das übertragen auf uns als Gemeinde heißt ja so viel wie die Frage, die ich mir stellen muss, heilige ich seinen Namen? Menschen, die mich sehen, merken die, dass ich Gott groß mache? Geht es in meinem Leben um mich selbst? Wenn ich da ein Ja finde oder wenn wir ein Ja finden als Gemeinde, müssen wir zurückrudern und sagen, loben wir noch Gott? Und die Antwort, was wir heute gehört haben, das war ja sehr schön. Die Lieder, die wir singen, wir suchen Gottes Ehre. Wenn wir Liedtexte auswählen, und ich finde, das merkt man, die Lieder, die wir singen, die Textinhalte, die sind immer zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ich glaube, ich sitze ja in keinem Musikteam, ich bin ja gänzlich unmusikalisch, ich glaube, unsere Musikteams, die achten bewusst auf die Texte der Lieder, dass Gott groß gemacht wird. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, Gott groß zu machen, damit Gott eben nicht aktiv wird und eben sagt, ich werde handeln, damit mein Name wieder groß gemacht wird in Detmold Nord oder eben damals in Israel. Auf jeden Fall, ich finde es sehr interessant, dass hier gesagt wird, da tat es mir leid um meinen eigenen Namen, um meinen heiligen Namen, der entehrt wurde. Und eben dieses große, ich bin nicht so wichtig, wie ich denke. Also nicht um euretwillen handle ich, sagt Gott, sondern um seiner selbst willen. Also Gott handelt, um sich selber groß zu machen. Und wir dürfen damit einstimmen, wir dürfen Gott groß machen. In unserem Leben sollte es nicht um unser Selbstwillen gehen, sondern um Gott. Wenn ich mich Christ nenne, wenn wir uns Christen nennen, sollte es in unserem Leben um Gott gehen. Und sich einfach mal die Frage gefallen zu lassen, wie viel Zeit plane ich ein, um Gott groß zu machen, in meinem Alltag, in meiner Zeit, die mir zur Verfügung steht. Ich lese weiter, Vers 23. Gott achtet auf seine Heiligkeit. Und ich werde meinen Großen unter den Namen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter den Nationen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr. Wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Das heißt, Gott wird aktiv, Gott macht sich, sammelt sich ein Volk, das heilig ist. Das er heilig macht, das heißt, wenn wir uns hier versammeln, sind wir ein heiliges Volk zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott achtet auf die Heiligkeit und er wird aktiv. Er macht uns heilig. Nicht unser eigenes Handeln macht uns heilig, sondern er. Also er macht seinen Namen heilig, er sorgt dafür. Ich muss es mir gar nicht auf die Fahne schreiben, quasi ihn groß zu machen. Er wird es machen, aber eben durch mich. Das heißt, er wird mich verwandeln, er wird mich ändern. Darauf kommen wir gleich, wie er das macht. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass er eben der Herr ist. Was wir gerade in Daniel gelesen haben, fand ich so groß, dass ein König quasi ein Gesetz erlässt, dass man Gott ehren soll. Dass einer, der Gott nicht persönlich kennt, der ihn vielleicht durch Daniel kennt, ein Gesetz erlässt, dieser Gott ist groß zu machen. Ich habe diesen Gott erfahren an Daniel. Oder eben andere Menschen haben diesen Gott vielleicht erfahren an euch. Die haben gemerkt, dieser Gott ist heilig, weil sie euch erlebt haben, weil sie euer Leben gesehen haben und darum mit einstimmen wollen und Gott loben wollen, wie dieser eine Mensch, dieser angehende Lehrer, jetzt ist er bereits Lehrer, den ich auf der Party getroffen habe und der gesagt hat, ich will auch Christ sein, ich will das glauben, ich will auch so leben. Ich finde das total faszinierend, wie ihr als Christen lebt. Er fand das faszinierend, weil er Christen kennengelernt hat und gesagt hat, so wie diese Christen leben, ich will das auch. Ich will diese Hoffnung in mir tragen, ich will diesen Sinn in mir tragen. Er wird sich als heilig erweisen, er sammelt das Volk und Gott wird sie von ihren Sünden reinigen. Wie das passiert, haben wir ja heute gefeiert. Gott gibt ein neues Herz. Also Gott wird wieder aktiv und sagt, oh, passt auf, ich werde euch erklären, wie das funktioniert. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Punkt 1, Gott schenkt mir ein. Geht der Hall weg, wenn ich näher rangehe? Okay. Gott schenkt mir ein lebendiges Herz. Ich glaube, jeder von euch, der sich Christ nennt, der hat das erfahren. Ein lebendiges Herz hat plötzlich ganz, ganz, ganz andere Prioritäten. Plötzlich ist euch etwas anderes, eben Gott, wahnsinnig wichtig, was es vorher vielleicht nicht war. Ich habe euch ja bestimmt schon 5-mal hier vorne erzählt, wie das bei mir passiert ist. Und ich glaube, was wir machen sollen, ist Zeugnis sein. Also bei mir war es so, also ich erzähle jetzt ganz kurz nochmal, was wir machen sollen, ist Zeugnis sein. Und bei mir war es so, mein Leben war ja nur auf Sport ausgerichtet, bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott mir ein neues Herz geschenkt hat. Und plötzlich von nicht mal einen Tag auf den anderen, von einer Sekunde auf eine andere, gefühlt, wo eben meine Frau mir diese Frage gestellt hat, liebst du Jesus? Hat sich mein Leben umgekrempelt. Ich gehe nach Hause, schreibe eine E-Mail an meinen Trainer, melde mich quasi vom Verein ab, fange an, Bibel zu lesen wie verrückt und merke, Mann, ist das spannend. Die Bibel ist so dermaßen spannend, Wenn ich ein neues Herz habe. Habe ich ein steinernes Herz und lese die Bibel, also lese ich die Bibel als Nichtchrist, werde ich merken, oh, das ist tot. Ich merke nichts. Das spricht mich nicht an. Und was ich hier wieder so interessant finde, ist, ich habe mir das gar nicht gewünscht. Ich bin nach Paderborn gezogen damals, um Sportler zu sein. Ich wollte Sport machen. Und was tut Gott? Der fragt mich nicht. Der stellt mir eine Person in meinen Weg, die mich anspricht. Also Gott spricht mich an und ich bin ein ganz anderer Mensch. Plötzlich ist mir das hier wichtig. Und plötzlich ist mir das andere im Vergleich dazu total unwichtig. Und ich frage mich, wie kann das sein? Antwort, Gott ist mir gnädig. Und wenn du hier sitzt und von Gott fasziniert bist, wenn Gott dir ein neues Herz geschenkt hast, dann bist du plötzlich begeistert. Der dritte Punkt, der vierte, den finde ich noch faszinierender. Gott bewirkt, dass wir seine Rechtsbestimmungen befolgen, sogar befolgen wollen. Das Volk wollte nicht nach Gottes Geboten leben. Sie sind immer wieder quasi, haben immer Fehltritte gemacht und haben immer wieder neu rebelliert gegen Gott. Und jetzt sagt Gott, oh, passt auf. Es wird der Zeitpunkt kommen, in dem leben wir heute, da werde ich euch meinen Heiligen Geist geben. Ich werde machen, dass ihr in meinen Geboten leben wollt. Und jetzt sitzen wir hier und sagen, ja, Herr, ich will nach deinem Geboten leben. Es klappt nicht immer. Merken wir, wenn wir das Neue Testament lesen, gerade was Paulus schreibt. Aber ich will. Ich habe ein neues Herz in mir und ich habe nicht mal danach gefragt, aber ich habe es. Weil Gott mir gnädig ist. Und ich finde diese Verse, gerade 26, 27, so großartig, weil Gott gut ist. Gott ist gnädig zu mir. Er kommt auf mich zu und sagt, du, ich gebe dir ein neues Herz und du wirst die Welt mit anderen Augen sehen. Und genau das dürfen wir vorleben. Das dürfen wir anderen Menschen vorleben, die nicht Christen sind, dass sie einfach merken, mein Sinneswandel ist komplett geändert, weil ich Christ bin, weil Gott in mir aktiv wurde. Und ich werde nochmal ein neues Herz werden wir kriegen und habe ich gerade schon betont, was ich so fasziniert finde, Gott fragt in diesem Text das Volk nicht. Wollt ihr das neue Herz haben? Wollt ihr wirklich nach meinen Bestimmungen leben? Dann werde ich das irgendwie machen. Sondern nein, er tut es einfach. Hesekiel sagt ihnen, Gott wird eines Tages aktiv werden, Gott wird euch ein neues Herz schenken und ihr werdet plötzlich dastehen und sagen, oh, Herr, wir wollen nach deinen Geboten leben. Ich muss mich da nicht mehr großartig anstrengen, sondern Gott hat mich verändert. Das finde ich so faszinierend. Und ich glaube, Gott ist wahnsinnig gnädig. Gerade wenn man so Spurgeon liest, fällt einem auf, er betont immer wieder, wenn Gott mich nicht halten würde, wenn Gott mich nicht ziehen würde, ich würde immer wieder weglaufen. Ich will doch gar nicht das Gute, sondern Gott ist es, der mich hält. Gott ist es, der mich verändert. Gott ist der, der mir ein neues Herz geschenkt hat und eben das Alte rausgerissen hat. Also Gott rettet ohne die Erlaubnis des Volkes, finde ich sehr interessant. Ich lese mal die Verse aus Epheser 2, 5 und 6. Ich hoffe, die sind ganz drauf. Gott hat auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Also er hat uns genommen, hinausgerissen aus unserer Welt und mit in seine Welt hineingesetzt. Das heißt, Gott rettet dich, Gott rettet mich, weil er gnädig ist. Weil er weiß, dass es das Beste für uns ist. Und deswegen fragt er erst gar nicht, er rettet, weil wir ja geistig tot waren. Und jetzt dürfen wir leben und jetzt merken wir plötzlich, oh, ich hatte eine komplett verschobene Sichtweise, ich habe die Dinge gar nicht richtig verstanden. Eben erst, seitdem wir den neuen Geist haben, erst, nachdem wir jetzt das Leben wollen. Aber das können wir erst, nachdem Gott eingegriffen hat. So, ich lese mal weiter, so die Zeit ist fortgeschritten. Gott sorgt, kümmert sich. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Also nachdem wir das wollen. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Und ich werde das Getreide herbeirufen und vermehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Und ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr Entschuldigung, damit ihr nicht mehr das Höhnen wegen einer Hungersnot hinnehmen müsst unter den Nationen. Nur ganz kurz, Gott ist gut zu uns. Nachdem er uns errettet hat, uns geht es gut. Jeder von euch hat heute wahrscheinlich gefrühstückt. Gott sorgt für sich, für sich natürlich auch. Er ist um seine Heiligkeit bemüht. Gott kümmert sich um sein Volk, Gott kümmert sich um uns. Uns geht es gut. Und dann werdet ihr, jetzt finde ich die Verse, die jetzt kommen, wahnsinnig interessant. Jetzt dreht Gott quasi die Sichtweise um und sagt, oh, ich war jetzt die ganze Zeit aktiv und jetzt kommt unser Part. Nachdem Gott uns gerettet hat, nachdem Gott uns alles geschenkt hat, was sollen wir denn jetzt machen? Wir sollen uns erinnern. Und ihr werdet an eure bösen Wege denken. In meinem Fall, ich werde an meine Sportsucht quasi denken und merken, Hans, du hast dein Leben vergeudet. Ich habe mindestens 4-5 Mal die Woche trainiert, bestimmt 3-4 Stunden am Tag. Ich habe mein Leben vergeudet. Das heißt, ich soll zurückdenken und ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut waren. Und ihr werdet an euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Die Vergangenheit soll uns lehren. Die Nichtigkeit der Dinge, die wir tun, soll uns schlau machen. Das heißt, jetzt mit unserem neuen Verstand, mit unserem neuen Herzen, sollen wir die Dinge nochmal anschauen, die wir gelebt haben und merken, die waren nichtig. Die hatten keinen großen Wert. In Bezug auf die Ewigkeit haben sie keinen Wert gehabt. Das soll uns schlau machen, damit wir jetzt eben von neuem starten können und sagen, Herr, mein Leben für dich, ich will mein Leben für dich einsetzen. Nächster Punkt, schäme ich mich für meine Sünden? Jesus macht ja diesen weisen Ausspruch, wem viel vergeben ist, der ist dankbar. Wem viel vergeben ist, der hat umso größere Dankbarkeit. Bin ich mir meiner Schuld bewusst, schäme ich mich für mein Leben, das ich geführt habe, werde ich Gott von Herzen dankbar sein. Denke ich, oh, mein Leben war super. Eigentlich war ich gut. Gucke ich mir die anderen an, die waren noch schlechter, werde ich nicht dankbar sein. Also, Gott fordert uns auf, schau dir dein Leben an, wie es früher war und reflektier mal und du wirst merken, du hast am Ziel vorbeigelebt. Du hast nicht zu meiner Ehre gelebt, du hast am Ziel vorbeigelebt. Aus Scham entspringt Dankbarkeit und ich wünsche uns, dass wir zu den Gebetsversammlungen kommen und Gott danken, dass wir ihn loben und umso mehr ich erkenne, wie sinnlos mein Leben war, desto mehr werde ich Gott von Herzen danken. Und nochmal die Wiederholung, nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, Herr. Das sollt ihr wissen, schämt euch und werdet beschämt vor eurem Wegen, Haus Israel. Gott ist uns gnädig, um sich ein Lob zu bereiten. Gott ist uns gnädig, damit er geehrt wird, auch unter den Nationen. Und wir sollen und wir dürfen dazu beitragen, dass andere merken, Gott ist gnädig. Also kein Ruhm für uns. Jetzt gehe ich mal durch, weil die Zeit so fortgeschritten ist. Der letzte Vers. Gott reinigt uns. So spricht der Herr, Herr, an dem Tag, da ich euch von all euren Sünden reinige, da werde ich die Städte bewohnt sein lassen und die Trümmerstätten sollen aufgebaut werden. Also auch im Hinblick darauf, der Tempel wird wieder aufgebaut werden. Das verheißt Gott dem Volk. Gott ist gnädig, Gott reinigt sein Volk, Gott ist der Aktive. Da gehe ich mal kurz durch, das lasse ich weg. Zusammenfassung, nur ganz kurz. Was macht Gott? Und das Interessante daran finde ich, ohne das Volk zu fragen, reinigt er sein Volk. Ohne das Volk zu fragen, gibt er ihm ein neues Herz. Ohne das Volk zu fragen, schafft er eine neue Gesinnung. Er macht das ich will. Er macht, dass ich von Herzen Christ bin. Dass ich ihn lobe, dass ich ihn preise. Und auch ganz zum Schluss, er versorgt mich auch mit alltäglichen Dingen. Dafür darf ich auch dankbar sein. Aber ich glaube, das Grundlegende ist, sei Gott von Herzen dankbar für etwas, was sich nie ändern wird, für deine Erlösung. Habe ich morgen nicht genug zu essen oder verliere ich morgen meinen Arbeitsplatz, bin ich morgen immer noch erlöst. Und das ist der Grund, weswegen ich dankbar sein sollte. Das ist der Grund, warum ich einfach froh auch morgen in den Tag gehen darf. Und ganz kurz zu unserem Handeln. Ich soll erkennen, umso mehr ich in der Bibel lese, desto mehr erkenne ich, dass Gott groß ist. Also die Bibel macht Gott groß. Ich soll es auch tun. Ich soll Scham über mein Handeln haben, dass ich früher gelebt habe, damit ich Gott dankbar bin. Von Herzen dankbar bin, dass ich merke, was hat Gott in meinem Leben getan. Und das Ganze natürlich zum Lob seiner Majestät. Und ich finde dieses Lied, das wir vor 2 Wochen gesungen haben, so wunderschön, weil es das eben ausdrückt. Eben zum Lob seiner Majestät will ich leben, zum Lob seiner Majestät wollen wir als Gemeinde leben und ich wünsche uns, dass wir das tun. So, ich darf euch bitten, einmal aufzustehen. Ich würde gerne beten, Gott anbeten, Gott Dankeschön sagen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du gerecht und treu bist, dass du dich uns zugewandt hast, Herr, in deiner Güte, in deiner Gnade, in deiner Liebe, dass wir heute stehen durften, das Abendmahl feiern durften, uns gegenseitig bezeugen durften, Herr, dass du uns rausgerissen hast, dass du uns errettet hast, Herr, dass du uns erlöst hast, auch ohne uns zu fragen, Herr, stehen wir heute hier und dürfen ja an dich glauben. Vater, ich danke dir für den Glauben, den du jeden Einzelnen von uns gegeben hast. Danke dir, Herr, dass du gnädig zu uns bist. Amen.